Landesweite Proteste haben in der zweiten Januarwoche 2024 für Schlagzeilen gesorgt. Landwirtinnen und Landwirte gingen auf die Straße, um gegen Haushaltspläne der Bundesregierung zu protestieren. Die sogenannten Bauernproteste waren auch bei uns in der Region zu spüren. Straßenblockaden, Kundgebungen, Traktorkolonnen, überall wurde lautstark demonstriert. Doch bei einer dieser Aktionen wäre beinahe ein Mensch ums Leben gekommen. Tatort diesmal Friseute. Auch im Kreis Kloppenburg haben Landwirte Straßen blockiert. Doch ein Autofahrer ist daraufhin nicht stehen geblieben. Er hat Gas gegeben und ein Landwirt dabei fast getötet. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge Tatort Nordwesten im Jahr 2025. Mein Name ist Julian Reusch und ich freue mich sehr, dass wir uns nach der Winterpause endlich wieder hören. Über alle Hintergründe in diesem Fall spreche ich mit Thilo Schröder vom Thementeam Polizei und Justiz der Nordwestzeitung. Moin Thilo, schön, dass du wieder da bist.
Moin Julian, danke für die Einladung.
Sehr gern, du bist ja das zweite Mal da. Wir hatten schon mal einen Fall gemeinsam besprochen. Das war Folge 59 mit dem Titel Mit dem Schwert getötet. Die Folge verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Und bevor wir jetzt richtig starten, will ich euch auch nochmal den Werbepartner für diese Episode präsentieren. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut auch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Und damit kommen wir nun wirklich zurück zu unserem Fall und den Bauernprotesten aus dem Vorjahr. Thilo, worum ging es eigentlich bei den Protesten und ja, wie groß war das eigentlich?
Ja, wir erinnern uns zurück, Ende 2023, die Ampelkoalition hat noch regiert, erfolgreich mehr oder weniger, und hat Subventionskürzungen angekündigt unter anderem. Das heißt irgendwie Unterstützung für Berufsgruppen, in dem Fall vor allem für die Landwirte. Ein Stichwort, das da, glaube ich, bekannt ist, ist der Agrardiesel. Also Landwirte bekommen den Treibstoff, den sie für ihre Geräte brauchen, subventioniert. Und da wollte die Ampel eben Kürzungen vornehmen und das hat eben bundesweit Proteste ausgelöst. Nicht nur von Landwirten, sondern auch von solidarischen Berufsgruppen wie Spediteuren, Lkw-Fahrern. Es gab Sternfahrten nach Berlin und aber auch bundesweit eben kleinere Proteste. Und gerade hier im Nordwesten, der ja sehr landwirtschaftlich geprägt ist, gab es sehr viele Proteste auf den Bundesstraßen.
Ja, wir erinnern uns, eine ganze Straßenkreuzung war blockiert, Auffahrt zur Autobahn. Also das ging ja dann nicht nur einen Tag, sondern ich glaube eine ganze Woche lang.
Genau.
Über den Tag, über den wir sprechen, das war der erste, es war der 8. Januar, wo ja eigentlich die ganzen Proteste dann losgingen, sie waren angekündigt, es war der erste Tag der Proteste. Was ist dann am 8. Januar in Friseute passiert?
Genau, es war gegen 10.40 Uhr am Vormittag im Friseuter Ortsteil Thülsfelde. Da gab es eben auch eine Blockade von einigen Landwirten und Sympathisanten. Und da ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen, weil nämlich ein Autofahrer das nicht eingesehen hat, dass er da jetzt warten muss und diese Sperre durchbrochen hat, dabei einen Landwirt erwischt hat und den dann am Ende überrollt hat.
Das war sehr tragisch. Was dann mit dem Opfer passiert ist, dazu kommen wir gleich noch. Wir müssen jetzt aber auch nochmal, also Punkt für Punkt, diesen Moment durchgehen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Denn wir hatten es im Vorgespräch schon, es war ja gar nicht mal so der erste Protestwall, sag ich mal, den er erreicht hat, der Autofahrer. Wie war das für ihn?
Genau, er kam aus Kloppenburg auf der B72 und ist dann auf Höhe Varrelbusch schon auf eine erste Blockade gestoßen. Er wusste, dass diese Blockaden stattfinden, er war informiert. Und ist dort schon zurückgewiesen worden, auf Umleitungen versucht aufmerksam zu machen, hat dann auch versucht, eine Umleitung zu finden, war aber nicht ortskundig, hatte auch sein Google Handy Maps nicht in der Hand.
Nicht genutzt.
Hat das offenbar nicht gemacht, ja. So hat sich das wohl so später dargestellt. Und er ist dann wieder an diese Sperre gekommen und hat dann dort sich irgendwie einen Weg durchgebahnt. Das heißt, man kann sagen, der erste Durchbruch, check, und jetzt gucken, was beim nächsten passiert.
Die erste hat er durchbrochen, fährt weiter. Aber er kommt ja auch gar nicht so weit, weil die waren ja wirklich alle paar Kilometer, alle paar Abfahrten, war ja irgendwo ein Traktor, ein LKW, der irgendwas blockiert hat.
So war es dann auch bei Höhe Thülsfelde, bei der nächsten Abfahrt standen dann wieder die Traktoren und LKWs. Es standen auch schon einige Leute in der Schlange, das hat man später auf Drohnenbildern gesehen. Er ist dann da vorbeigefahren, nach mehreren Zeugenaussagen und auch seiner eigenen Erinnerung wohl lautstark hupend, hat er auf sich aufmerksam gemacht. Es heißt später auch in einem Gutachten, er wollte auch ein bisschen demonstrieren, dazu kommen wir noch später, ja, genau. Was seine Gründe dafür waren.
Ja.
Und er ist dann angehalten, hat das Gespräch gesucht, wobei man das, glaube ich, nicht Gespräch nennen kann. Er soll wohl sehr geschimpft haben, haben mehrere gesagt.
Ja, aber das muss man sich auch mal vorstellen, ne? Der ist ja nicht vorne gewesen in der Schlange. Er hat sich da schon wild hupend, wie auch immer, den Weg nach vorne gebahnt. Kommt vorne an, steht bei den Traktoren, bei den Demonstrierenden. Und du sagtest, es war jetzt kein Gespräch, sondern wahrscheinlich eher eine Schimpferei, nenne ich es jetzt mal.
Genau, also er hat wohl versucht, auf seine Situation aufmerksam zu machen, hat das aber wohl nicht in einer ruhigen Art und Weise getan, um da Durchlass zu erbeten, sondern hat das irgendwie auf eine sehr aggressive Art und Weise gemacht. So haben das mehrere Zeugen dann auch bestätigt. Und das deckt sich dann auch mit der ersten Blockade. Also er war wohl in einer Art Rausch.
Genau, und jetzt kommt es ja gleich zu dem Moment, wo dann wirklich spätestens hier alle Sicherungen durchgebrannt sind, bevor wir darauf kommen. Kannst du einmal beschreiben, wie die Gegebenheiten vor Ort waren?
Wir reden hier von einer zweispurigen Straße, also eine Spur in jede Richtung und daneben noch einen Fahrradweg. Das heißt, wir haben drei Traktoren, die diese drei Streifen blockieren. Und aber zwischen dem Fahrradweg und der Straße ist so ein Grünstreifen. Da stehen auch noch diese Pfeiler, diese kleinen weiß-schwarzen, die man kennt. Und diese Lücke zwischen der Straße und dem Radweg, die hat der Autofahrer dann wohl als groß genug erkannt, um mit seinem blauen Skoda Fabia, also ein eher kleineres Auto, da durchzukommen. Das hat dann aber nicht so ganz geklappt. Also er ist entlang geschleift, entlang geschlittert. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Als er dann da durchgefahren ist, das muss man sich vorstellen, das waren eigentlich wenige Sekunden, er hatte aufs Gas gedrückt, ist da durchgefahren. Einer der Landwirte, mit denen er gesprochen hatte, hat noch gesagt, oh, passt auf, der fährt uns um. Und da der Geschädigte, das Opfer im Prozess dann auch später, der stand hinter den Traktoren, der wollte auf die Szene zugehen, wollte sich das anschauen und was ist denn da los? Hat sich dann aber auch schon wieder umgedreht, als er gemerkt hat, ah, die schimpfen ja da, der schimpft nur, das hat ja eh keinen Zweck. Und in diesem Moment kam der dann zwischen den beiden Traktoren hindurch und hat ihn dann auf die Haube genommen.
Genau, also wirklich auf die Windschutzscheibe genommen. Ich glaube, später ist sogar die Scheibe auch kaputt gegangen, geborstet, ne?
Genau, also so eine Scheibe muss er auch erstmal splittern und er ist dann mit dem Kopf dran geknallt, saß dann drauf auf der Motorhaube. Das hat dann wohl den Autofahrer dazu bewogen, runterzubremsen. Ganz angehalten hat er wahrscheinlich nicht, so wurde das rekonstruiert.
Der Mann rutscht dann runter wahrscheinlich?
Der Mann rutscht dann runter, liegt dann vorm Auto, hat wohl noch um Hilfe geschrien, halt an und hat versucht noch irgendwie wegzurobben, wegzukommen. Glücklicherweise war er dann nur mit den Beinen vorm Auto, wurde dann noch mitgeschleift. Und nach ungefähr 6 Metern wurde er dann noch überrollt auf Höhe der Unterschenkel.
Also man muss es festhalten, der Autofahrer hat nie ganz angehalten, obwohl ja spätestens jetzt klar war, was hier gerade passiert, hat er den Mann regelrecht überrollt und ist auch dann davongefahren. Wir sprechen auch über Fahrerflucht, gehört auch noch mit dazu. Was passiert dann? Er fährt weiter, das Opfer liegt dann schwer verletzt am Boden.
Genau, er fährt weiter. Es versucht noch ein Bus, ihn aufzuhalten, der auf der Gegenfahrbahn, auf der anderen Seite der Sperre wartet. Ein LKW fährt ihm hinterher und die meisten Landwirte kümmern sich aber natürlich sofort um den Geschädigten, um den Mann, der da auf dem Boden liegt. Er rufen Polizei, Rettungsdienste, es kommt später auch noch ein Hubschrauber dazu. Er kommt dann ins Krankenhaus.
Das Opfer war ein 35-jähriger Landwirt aus Basel, der dann mit Helikopter am Ende in ein Krankenhaus gebracht wurde. Du sagst es schon, der Täter, der 45-jährige aus dem Emsland, ist dann weitergefahren. Es hat sich wie so eine Verfolgungsjagd ergeben. Da sind dann noch welche, die auch zu den Protestierenden gehören, ihm hinterher. Aber weit kam er ja dann noch gar nicht, ne?
Nein, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, es gab reihenweise Sperren und auf dieser Bundesstraße gibt es einige Abfahrten. Die nächste muss so 2-3 Kilometer danach gewesen sein. Die Landwirte haben dann auch schon ihren Kollegen Bescheid gesagt und der wurde dann dort festgesetzt. Das hat man später dann auch in Videos gesehen, der war da eng eingekeilt, also da gab es dann kein Entkommen mehr.
Und dann wurde die Polizei da hinzugezogen und die haben ihn dann festgenommen.
Genau, da hat er sich dann auch festnehmen lassen.
Soweit zu dem Ganzen, was am Tag passiert ist. Was weiß man denn überhaupt über den Täter? Weil sowas ist ja schon wirklich ziemlich drastisch, was da passiert ist. Ich meine, wir alle haben uns natürlich teilweise nicht gefreut, dass wir jetzt irgendwie der Umwege fahren müssen. Aber da kommt man ja nicht auf die Idee, da einfach durchzufahren und jemanden auf die Windschutzscheibe zu nehmen.
Der Tatverdächtige hat eine nicht ganz einfache Situation. Er ist mit einer Frau verheiratet, die pflegebedürftig ist, Pflegestufe 3.
Was heißt das, Pflegestufe 3? Was muss man sich darunter vorstellen?
Das ist eine eher hohe Pflegestufe, bei der der Person bei vielen alltäglichen Abläufen geholfen werden muss. Man kann als Angehöriger da alle Pflegeleistungen nutzen, die es gibt. Und man bekommt ungefähr 600 Euro Pflegegeld, was nicht besonders viel ist und was sich auch reduzieren kann, wenn man entsprechend noch Leistungen dazu nimmt.
Genau, aber er hat das ja schon viele Jahre, glaube ich, auch gemacht, seine Frau.
16 Jahre, genau.
16 Jahre. Und dann kommt, glaube ich, auch noch seine berufliche Situation hinzu. Ne?
Genau, die ist von sehr vielen Brüchen geprägt. Er hat mehrere Anläufe unternommen, versucht Jobs zu finden, hat eine Bürokaufmann-Ausbildung gemacht, Zivi bei der Caritas, ein Wirtschaftsstudium abgebrochen, soziale Arbeit studiert, zwischendurch immer wieder arbeitslos gewesen, Zeitverträge gehabt. Und dann kommt noch seine gesundheitliche Situation, seine eigene dazu, neben der seiner Frau. Er leidet an psychischen Erkrankungen, wohl auch infolge dieser ganzen schwierigen Lebenssituation. Und ja, ist einfach total überlastet. Das haben ihm wohl auch Ärzte bestätigt. Ist mehrere Jahre seit 2015 regelmäßig in Behandlung gewesen. Und einfach mit seiner Gesamtsituation total überfordert.
Und warum meinte er, in dem Moment durchfahren zu müssen? Also was war sein innerer Antrieb? Warum musste er, wo kam er überhaupt her? Also warum war es in diesem Augenblick dann das Fass übergelaufen?
Also wenn wir uns zur Tatzeit seinen Alltag anschauen, wie der strukturiert ist, dann sieht das so aus, dass seine Frau tagsüber bei den Caritas-Werkstätten in Papenburg ist. Da wird sie morgens abgeholt und am Nachmittag gegen 16:15 ungefähr zurückgebracht. Er wiederum ist im Nachtschichtdienst bei Amazon bzw. bei einer Leiharbeitsfirma als Lagerist in Kloppenburg und fährt da also täglich dann nachts dahin, verrichtet seine Schicht, ist gegen 9:30 fertig, fährt dann über eine Stunde wieder nach Hause, schläft dann ein paar Stunden, macht Haushalt, dies, was zu erledigen ist, alles. Dann kommt seine Frau zurück, dann kümmert er sich um die. Er schläft wieder ein bisschen und geht wieder zur Arbeit. Also das ist sehr durchgetaktet und Nachtarbeit ist ja generell auch nicht so gesund. Das heißt, er ist da sehr überlastet gewesen. Und als er dann am Tattag eben ja zu dieser Blockade kam, kam er gerade von so einer Nachtschicht. Sein Vertrag wäre eine Woche danach geendet und er wusste nicht, was danach kommt. Typische Situation eigentlich für sein ganzes Leben. Und diese Situation war er und dann kommt er eben auf diese Demonstration.
Und in seinem Kopf ist so, ich muss nach Hause, ich muss ja meinen Rhythmus halten, ich habe ja so viel noch auf meinem Zettel, ich muss das alles schaffen.
Genau, er hat quasi nur diesen Film vor Augen, was er da alles schaffen muss. Das zeigt sich dann auch sogar noch, nachdem er dann festgesetzt wurde an dieser nächsten Blockade nach dem Vorfall, dass er nicht wirklich begriffen hat, was da passiert ist. Also das haben auch die Polizisten im Prozess bestätigt, die ihn da mitgenommen haben und dann U-Haft-Schwerter gebracht haben. Ihm war nicht klar, was da eigentlich passiert ist und als er darauf angesprochen wurde, dass er da wohl gerade einen Menschen überrollt habe, hat er das nicht wirklich wahrgenommen. Er hat noch mit seiner Frau telefoniert, wollte das irgendwie klären, weil er nur diesen Film hatte. Er hatte den Drang wegzugehen, obwohl er schon Handschellen quasi anhatte.
Also und seine Frau gedacht, ich muss da ja sein, weil meine Frau braucht meine Hilfe.
Genau.
Bevor wir jetzt bei ihm weitersprechen, noch einmal kurz die Frage zum Opfer. Er ist dann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gekommen. Ich glaube, auch der Verdacht war schnell, innere Blutung, innere Verletzungen war natürlich die Angst. Wie ist es für ihn ausgegangen?
Den Umständen entsprechend hat er ziemlich großes Glück gehabt. Also er hatte keine Brüche, er hatte wohl auch keine größeren inneren Verletzungen. Es war zwar die Rede von blutigem Stuhlgang, aber das hat sich wohl sehr schnell gelegt. Er war auch nur einen Tag im Krankenhaus, war danach noch 4 Wochen arbeitsunfähig. Er hat Hautabschürfung und Prellung davongetragen. Das Einzige, was er heute noch davongetragen hat, ist, dass er seine Beine schwellen an, wenn er belastet ist. Und er hat zeitweise auch noch Schlafstörungen gehabt. Also er hat bleibende Schäden, er hat natürlich auch Narben davongetragen. Aber wenn man überlegt, was ihm hätte passieren können, also er hätte auch sterben können.
Auf jeden
Fall. Oder richtig schwer verletzt werden können, da hat er voll am Glück gehabt.
Ja. Kurze Werbung. Werbung Ende. Bei diesem Vorfall, der dann auch ja relativ schnell öffentlich wurde, also relativ schnell haben auch wir bei der Nordwestzeitung gemerkt, da ist was Größeres passiert, so ein Helikopter, den kriegt man nun mal auch mit, wenn der irgendwo landet. Da gab es dann ja auch viele Gerüchte und ja, Vermutungen auch gerade in den sozialen Netzwerken. Erzähl mal, wie das alles war.
Es wurde sehr viel über WhatsApp kommuniziert, auch schon während den Demos immer zwischen den Landwirten. Also man wusste Bescheid, was die anderen so machen und hat natürlich dann auch bei so einem Vorfall sofort Videos rumgeschickt. Es sind dann Gerüchte in Umlauf gekommen, dass der Fahrer eine Frau gewesen sei, was natürlich falsch ist, dass das Opfer verstorben sei, was genauso falsch ist, dass er länger im Krankenhaus gewesen wäre, was auch falsch ist. Die Polizei hat sich dann sogar zu dem Schritt gezwungen gesehen, darauf zu reagieren, hat auf X, vormals Twitter, dann gebeten, sich an diesen Spekulationen nicht zu beteiligen, keine Videos zu teilen, wenn man sich damit strafbar macht.
Ja, das muss man auch mal sagen. Ne? Das passiert leider viel zu oft bei solchen Fällen, dass jemand nochmal ein Handy draufhält, das rumverschickt. Das ist einfach strafbar. Also Leute, auch nochmal hier der Aufruf, macht es nicht. Natürlich, wenn ihr Beweismaterial habt, dann könnt ihr es der Polizei übergeben, aber halt nicht irgendwo bei den sozialen Netzwerken einfach hochladen für ein paar Likes oder was auch immer. Das ist einfach der falsche Weg, kann man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Die Polizei ermittelte dann wegen versuchten Totschlag. Man muss ja auch sagen, eigentlich war ja die Faktenlage relativ deutlich, denn es gab ja tatsächlich auch Videos von dem Vorfall. Du hast ein Drohnenvideo angesprochen und es gab dann, glaube ich, noch ein, zwei andere Videos, die es auch noch gab dazu.
Genau, rund um die Tat, also die Tat selber ist, meine ich, nicht festgehalten, weil natürlich da niemand zufällig drauf gehalten hat. Aber wir haben das Auto, das wegfährt. Wir haben auch schon von der ersten Sperre ein Video, das zeigt, wie der Mann mit den Demonstranten rumgeht. Sie stehen dann um das Auto rum und er versucht noch so schrittweise anzufahren. Der eine stützt sich noch am Kotflügel ab, wird dann quasi von getroffen. Also im Prinzip ist das schon ein erster kleiner Zwischenfall ohne Konsequenzen zum Glück. Also es gibt hinreichend Beweismittel, es gibt sehr viele Zeugen natürlich an der Sperre und insoweit war das relativ schnell klar, dass es hier zu einer Anklage kommen wird. Der Mann war ja dann auch eine Woche in U-Haft, da wurde er dann aber wieder entlassen. Am Ende wurde auch im Urteil der Haftbefehl aufgehoben. Die Lage war relativ schnell klar, also versuchter Totschlag war die Anklage, plus gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und auch die Unfallflucht, weil er dann ja noch weitergefahren ist.
Im November 2024, also noch gar nicht so lange her, gab es dann den Prozess vor dem Landgericht Oldenburg. Es waren, glaube ich, 3 Prozesstage angesetzt. Du warst bei allen dabei. Erzähl doch mal gerade so, wie hat er, also der vermeintliche, oder wir können jetzt ja sagen, der Täter auf dich gewirkt, als du ihn das erste Mal gesehen hast oder auch vor Prozess, wie hat er auf dich gewirkt? War ihm klar, was er da macht? Also was ist das für ein Mensch? Wie kannst du den beschreiben?
Er ist weiterhin, auch nachdem es ja ein Dreivierteljahr jetzt dann schon her war, sehr fokussiert auf sein eigenes Leben gewesen. Was man irgendwo auch verstehen kann, aber wenn man bedenkt, was da passiert ist, ist das im Prozess auch etwas zu sehr in den Vordergrund getreten. Das hat auch der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann, der eigentlich ein sehr empathischer Richter ist, mehrmals angemerkt und ihn darauf hingewiesen, dass das übersteigert ist, dass er zwar eine schwierige Situation habe, dass man das auch nachvollziehe, aber dass, ich glaube, er hat wörtlich gesagt, wir sind nicht das Sozialgericht. Also dass das eben nicht der Punkt ist, um sich selbst als Tatverdächtiger so in den Vordergrund zu spielen.
Wie war er denn, also quasi von Tag 1 an, hat er dann auch sofort die Tat eingeräumt, hat er versucht dagegen anzugehen? Also wie war da die Verteidigungsstrategie auch?
Er hat das auf jeden Fall anerkannt, dass das so mehr oder weniger passiert ist. Er hatte ein paar Erinnerungslücken, vor allem ab dem Zeitpunkt, wo der Landwirt auf seiner Motorhaube saß. Da wusste er nicht mehr, was dann wie danach genau abgelaufen ist. Das ließ sich ja aber das genau konstruieren. Er hat das aber auf jeden Fall eingeräumt und alles sehr ausführlich, soweit er es darstellen konnte, geschildert, aber eben vor allem halt den Fokus auf sich gelegt. Also er hat zwar auch gleich im ersten Prozesstag sich entschuldigt bei dem Landwirt, der das dann auch angenommen hat und sich gleichzeitig gefragt hat, warum denn jetzt erst, warum hast du mir denn nicht irgendwann danach gesagt, hey, das tut mir leid, was da passiert ist.
Erst im Gerichtssaal passiert. Ich glaube auch ganz am Anfang hat dann ja der Täter auch gesagt, es sei nicht in böser Absicht geschehen, was in dem Moment, wo das passiert ist, vielleicht auch fraglich ist, diese Aussage, aber vielleicht meinte er es in dem Moment ja wirklich so vor Gericht. Er wollte das nicht, es ist ihm vielleicht über den Kopf gewachsen. Auf jeden Fall ist es soweit passiert. Er hat, glaube ich, auch relativ schnell dann Schadensersatz angeboten, auch wenn er wahrscheinlich jetzt nicht so finanziell stark dagestanden hat. Ne?
Genau, das war auch Teil der Strategie. Also es wurden ca. 2000 Euro Schmerzensgeld gezahlt plus noch Schadensersatz. Und die Nebenklage, der geschädigte Landwirt und sein Verteidiger haben zugleich aber mindestens 10.000 Euro gefordert. Da hat man also versucht, schon durch das Leisten einer Zahlung zu suggerieren, hey, wir erkennen hier an, dass hier was passiert ist und wir leisten das, was wir können. Also das wurde schon gemacht.
Was ich irgendwie noch spannend fand, als ich mich vorbereitet habe, das hieß ja auch, dass der Täter immer wieder gesagt hat, er hätte sich bedroht gefühlt an dem Tag. Kannst du das nochmal ausführen, was er damit meint und wie das dann genau vor Gericht erzählt wurde?
Er hat gesagt, dass er sich an den beiden Blockaden, die er da passiert hat, bedroht gefühlt hat von den Demo-Teilnehmern, dass die aggressiv auf ihn gewirkt hätten, dass die wiederum geschimpft hätten. Also er hat zwar auch zugegeben, dass er selber wohl laut gewesen ist, aber dass die eben auf ihn eingewirkt hätten, dass das eine bedrohliche Szenerie gewesen sei. Er hat auch sogar seine Größe und sein Gewicht genannt, die habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, also dass er relativ klein ist, dass er kein streitsuchender Mensch ist, aber sich da irgendwie bedroht gefühlt hat. Er konnte allerdings keine konkrete Situation mehr nennen, an der wirklich was angedroht worden wäre, also dass jemand die Tür aufgerissen hat oder ihm mit der Faust gedroht hat oder einen Spruch in die Richtung gebracht hat, dass jetzt gleich was passiert.
Er hatte einfach dahingehend keine Beweise, obwohl man sagen muss, jetzt nicht in Friseute selber, sondern bei den Protesten in Deutschland, also deutschlandweit, gab es durchaus auch mal aggressivere Stimmungen, ne? Das kann man vielleicht schon so sagen.
Das kann man, denke ich, schon so sagen. Wir haben damals ja auch ein Polizeiteam dazu recherchiert. Es gab ja auch die einzelnen schwarzen Schafe mit rechtsextremen Symbolen. Es gab teilweise auch Feuer bei den Blockaden. Also es waren nicht überall friedliche Blockaden. Wenn man das so sagt, dann ist das auch nicht ganz richtig. Das wurde teilweise auch von den Zeugen so dargestellt, die natürlich ihre Sache auch verteidigen wollten. Das muss man ja auch so sehen.
Genau. Und dass sie natürlich aber auch mit den Blockaden auf erhitzte Gemüter bei Autofahrenden irgendwie gegenstoßen, das ist vielleicht auch klar, dass es da vielleicht mal einen Wortwechsel gab auch. Aber so deutlich muss man sagen, jetzt bei dem Protest, wo das passiert ist, in Friseute, war jetzt nicht bekannt, dass da eine aggressive Stimmung herrschte, dass man aggressiv auf ihn, auf die Autofahrer zugegangen ist. Auch um das nochmal eben klarzustellen. Du warst dann ja auch da, als dann natürlich, ich glaube, die Polizeibeamten wurden ja auch noch verhört, die ihn festgenommen haben, andere Zeugen von der Demo, die das gesehen haben. Was haben die denn alle so gesagt? Also wie haben die Situation wahrgenommen?
Die haben übereinstimmend, also alle, die dabei waren, übereinstimmend gesagt, dass er nur am Schimpfen war. Er kam da an wie ein Irrer, hat ein Zeuge gesagt. Er hat auch erwähnt, dass eben seine Frau die Pflegestufe hat. Das haben auch mehrere gesagt. Also das hat er irgendwie schon angebracht. Also wie weit das dann angekommen ist, weiß man nicht. Was dementiert wurde von den Zeugen ist, dass sie ihm gesagt hätten, er soll am Straßenrand stehen und schlafen. Weiß man jetzt auch nicht genau. Also vielleicht ist der Satz irgendwo gefallen. Die Zeugen waren halt nicht die, die es gesagt haben. Das kann man natürlich nicht nachvollziehen. Die Polizei hat ein gemischtes Bild geschildert. Also die Zeugen, die ihn dann festgenommen haben, die Polizeizeugen, er sei ein Mix aus ruhig und aufgebracht gewesen. Was aber unisono gesagt wurde, dass er nicht ängstlich gewirkt habe. Also eher aggressiv, aber ängstlich, also vielleicht irgendwie verwirrt oder nicht klar, dass ihm nicht klar war, was passiert war, aber ängstlich hat eigentlich keiner ihn geschildert.
Wie er ja eigentlich das Bild zeichnen wollte von sich, dass er Angst hatte, und das konnte jetzt keiner quasi unterstreichen.
Das hat auch der Richter nochmal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, auch wie er hier im Prozess auftritt oder wie unisono sein Auftreten bei dem Vorfall geschildert wird, macht er eher das Bild eines Gestressten als eines ängstlichen Menschen.
Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, der aber, meine ich, nie geklärt werden konnte, war ja auch eine Aussage bei der Festnahme. Es ging da irgendwie nochmal um die genaue Bezeichnung, was er gesagt hat. Erzähl nochmal, worum es da ging.
Genau, das ist eigentlich sehr entscheidend für seine Befindlichkeit, für seine Situation, was sich aber eben ja nicht aufklären ließ. Nämlich die Frage, hat er gesagt, ach du Scheiße, als ihm gesagt wurde, dass der wohl jemand gerade überfahren hätte? Oder hat er gesagt, ist mir scheißegal?
Also er sagt, er hat gesagt, ach du Scheiße.
Ne? Er meinte das Erstere und ein Zeuge meinte sich zu erinnern, dass er das andere gesagt hätte, weil er eben ja noch mit seiner Frau telefoniert hat und da unbedingt weg wollte. Ja, das würde dahingehend vielleicht passen, aber alle anderen Zeugen konnten sich nicht daran erinnern, darum ließ sich das nicht aufklären.
Sind natürlich aber auch zwei ganz unterschiedliche Grundlagen, von denen man ausgeht. Entweder vollem Bewusstsein durchgezogen oder eben, weil man in eigenen Filmen gefangen war, das gar nicht wirklich realisiert. Das zeigen ja diese beiden Aussagen. Aber du sagtest, es war da ein bisschen Aussage gegen Aussage. Man konnte es dann nicht mehr rekonstruieren. Aber auch ein forensischer Gutachter hat ja auch noch vor Gericht ausgesagt, was natürlich dann spannend ist, der so ein bisschen auf die Gemütslage, auf das Wesen des Täters dann einging. Was hat er dann noch so erwähnt?
Genau, also erstmal hat er nochmal bestätigt, dass an dem Tattag selber nichts Besonderes bei der Arbeit vorher passiert ist. Also es gab nicht irgendwie einen Auslöser, dass er jetzt völlig durchgedreht ist, weil irgendwas schiefgegangen ist oder so. Er hat einen interessanten Satz gesagt aus dem Gespräch, das er mit dem Angeklagten hatte. Der soll gesagt haben, ich wollte auch ein bisschen demonstrieren. Und da war ich wohl sauer, als er dann eben so aufgetreten ist. Also man kann sich, glaube ich, ein bisschen so vorstellen, wenn man sich seine Lebenssituation vor Augen hält, über die wir ja schon gesprochen haben, dass er einfach in dem Moment gesehen hat, hier kämpfen Leute für ihre Rechte, hier wird irgendwie passiert was. Und im Nachhinein wurde ja dann auch die politische Planung umgeworfen und die Subventionskürzung kam nicht, wie angekündigt. Und er selber ist seit 16 Jahren pflegender Angehöriger, schuftet sich da einen ab. Und wer macht denn was für mich?
So. Ich werde nicht gesehen. Ne? Ich habe doch genauso ein schwieriges Leben, wenn nicht sogar noch schwieriger, seit 16 Jahren. Nachts arbeiten, wenig Schlaf, immer meine Frau kümmern. Ich muss da jetzt hin und ist doch ungerecht. Wahrscheinlich so ein Ungerechtsempfinden vielleicht in dem Moment.
Wahrscheinlich, ja. Das würde passen.
Was war denn sein Schlusswort? Es war dann irgendwann die Plädoyers, es war klar, die Staatsanwaltschaft will ihn verurteilen, auch in Haft sehen. Ich glaube, die Verteidigung wollte ja am Ende auf irgendwie eine Geldstrafe oder irgendwie noch, auf jeden Fall, dass er auf freien Fuß bleibt, vielleicht sowas, ne?
Der Verteidiger hat auf andere Fälle verwiesen, die er wohl als vergleichbar angesehen hat, wo die anderen dann aber anderer Meinung waren und in denen dann nur auf Geld- oder Bewährungsstrafe jeweils gesetzt wurde. Und entsprechend hat er eben genau sowas gefordert, dass eben keine Haftstrafe tatsächlich kommt, was dann aber nicht so kam. Und der Angeklagte hat eben auch nochmal das letzte Wort bekommen, wie das so üblich ist, und hat das dann auch genutzt und nochmal gesagt, ich wollte sie nie töten. Also direkt zum Opfer nochmal gewandt.
Dann kommen wir jetzt mal zum Urteil. Was wurde dann am Ende entschieden? Was hat das Gericht festgelegt?
Das Gericht hat es als erwiesen angesehen, dass hier ein versuchter Totschlag vorliegt, weil hier eben mindestens billigend in Kauf genommen wurde, dass jemand zu Tode kommen kann und eben, dass hier ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr stattgefunden hat und Unfallflucht auch. Das heißt, letztlich kam man zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 7 Monaten Haft und der Führerschein soll für 4 Jahre ihm entzogen werden und er soll 3.000 Euro Schmerzensgeld insgesamt zahlen.
Und du hast ja schon gesagt, wer der Richter war, Sebastian Böhmann, der ist ja auch, ich nenne ihn immer relativ meinungsstark bei seinen Urteilen. Ich glaube, er hat dann ja auch eine entsprechende Begründung noch mitgeliefert, warum er sich dann doch für eine Haftstrafe entschieden hat.
Er ist da relativ deutlich am Ende nochmal geworden. Er hat auch nochmal dem Angeklagten gesagt, wir haben ihren Lebensweg zur Kenntnis genommen. Das Leben war in vielen Punkten nicht gut zu ihnen. Ansatzweise wurde auf jeden Fall die Aggression an dem Vorfallstag deutlich. Er hätte allerdings überreagiert, indem er sich so verhalten hat, wie er es getan hat. Er hat schon bei der ersten Demo sich nicht geschickt verhalten. Er ist einfach nicht berechtigt zu dem, was er da getan hat. Also egal, wie seine Situation ist, wenn dann jetzt eine Blockade ist, dann hat er da zu warten, hat da nicht durchzufahren. Und das Gericht war auch dann dementsprechend schon überzeugt, dass er als er das erste Mal angefahren ist und dann zwischen den beiden Traktoren durchgefahren und dann den Mann überrollt hat, dass er schon bei diesem Anfahren, dass ihm da die durchgeknallt sind, dass diese ganze Situation eigentlich wie im Wahn schon mehr oder weniger passiert ist und dass er diesen Gedanken hatte, ich fahre da durch um jeden Preis und der Preis war hoch.
Man muss ja auch noch mal sagen, es gab ja auch noch einen Vertreter des Opfers und der hat dann ja auch immer wieder gesagt, wir können ja auch nicht über eine Täter-Opfer-Umkehr sprechen, denn mein Mandant, also der Landwirt aus Basel, ist ja das Opfer, was auf einer Windschutzscheibe lag und dann noch überrollt wurde. Weil das war wohl so ein bisschen auch immer wieder dieses Lebensgeschichte im Vordergrund, so traurig die ist und so viel Mitgefühl man dafür haben muss, ist natürlich dann kein Freifahrtschein zu sagen, ich kann jetzt hier einfach mal jemanden überrollen. So, das war ja so ein bisschen dann die Konsequenz daraus. Doch wir müssen auch nochmal sagen, das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Der Verteidiger hat umgehend Revision eingelegt, das ist auch sein gutes Recht und dementsprechend geht das jetzt in die nächste Instanz und das kann sich jetzt einige Monate ziehen, bis da das Urteil entweder bestätigt oder gekippt wird, beziehungsweise dann nochmal Fehler festgestellt werden. Das heißt, wir müssen jetzt streng genommen von der Unschuldsvermutung weiterhin ausgehen, also das ist noch nicht festgeschrieben alles.
Wir werden natürlich auch darüber berichten, beziehungsweise du wirst sehr wahrscheinlich darüber berichten, wie das dann ausgegangen ist, aber Thilo, erstmal vielen Dank, dass du uns diesen Fall heute mitgebracht hast. Danke dir.
Gerne.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich schon auf das, ja, auf alle Folgen, die jetzt kommen. Wenn ihr noch mehr von Tatort Nordwesten, dem Thema True Crime Verbrechen an sich, erfahren wollt, dann folgt uns doch einfach mal bei Instagram. Einfach dort nach Tatort Nordwesten suchen. Und wenn euch unsere Folgen gefallen, dann freuen wir uns riesig über eine positive Bewertung bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das würde uns wahnsinnig helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank und bis in 14 Tagen.